Früher habe ich mich mal gelangweilt. Ich saß an der Bushaltestelle, habe mich gelangweilt. Ich wusste nicht, was. Ich habe im Wartezimmer gesessen und habe mich gelangweilt. Ich hatte kein Handy dabei. Ich habe Zeitschriften durchgeblättert und irgendwann dachte ich, Mensch, ich muss doch mal da wieder rauskommen. Und diese Langeweile, unser Gehirn füllt Langeweile mit Geschichten. Automatisch. Denn wir können nicht nichts denken. Also saß ich da und dachte, was wäre, wenn? Und
Ja,
so
ja,
ist
ja.
die Idee zu dem Prolog des ersten Buches entstanden. Also mein Plädoyer ist, langweilt euch, ja, und
Ja.
nutzt die Zeit, zur Langeweile. Langeweile per se ist gut.
Hallo, der Prisma Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Hallo, liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben heute Sebastian Fitzek bei uns zu Gast bei Hallo, dem Promi-Podcast von Prisma. Und Sebastian, ich freue mich unglaublich, dass du bei mir zu Gast bist. Ich habe das auch im Freundes- und Bekanntenkreis überall rum erzählt und die sagen, um Gottes Willen teilweise, da kommt doch dieser Psycho, der diese Psycho-Thriller schreibt, die kann ich gar nicht lesen. Oder aber genau von der anderen Seite kommen sie und sagen, ich habe das ganze Regal mit ihm voll stehen. Ich verschlinge die Bücher und den hast du heute zu Gast. Aber jetzt bin ich eigentlich ja schon mittendrin in der Vorstellung und du weißt ja, Sebastian, eigentlich stellen sich die Gäste beim Prisma Promi Podcast Hallo selbst vor. Deswegen bin ich ganz gespannt, lieber Sebastian.
Ja, also ich bin auch sehr, sehr froh, heute hier dein Gast sein zu dürfen. Und ich, mein Name ist Sebastian Fitzek, du hast es schon erwähnt. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt hauptsächlich damit, dass ich Psychothriller schreibe. Nicht ausschließlich, aber das ist doch, glaube ich, das, wofür ich am meisten bekannt bin unter den Leuten, die mich kennen. Dabei war mein Berufswunsch nie, Autor zu werden. Ich wollte Tennisspieler werden, ich wollte Schlagzeuger werden, ich wollte hinter den Kulissen der Musikindustrie irgendwie arbeiten, ich wollte Strafverteidiger werden, habe auch Jura studiert, habe mein erstes Staatsexamen gemacht und im Urheberrecht promoviert. Ich habe dann sehr lange im Radio gearbeitet und man kann es kurz fassen, gemessen, wenn man sagt, den Erfolg misst an der Erreichbarkeit der Lebensziele, dann bin ich eigentlich ein Versager, weil ich habe nichts von dem, was ich geplant habe, erreicht. Das, was sich zufällig entwickelt hat auf meiner Lebensreise, nämlich, dass ich beim Radio gelandet bin, was ich sehr schön fand, dass ich später Bücher geschrieben habe, das war nicht geplant. Und das ist aber genau das, was mich glücklich macht und was sehr, 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 sehr schön ist und was das Unerwartete ist. Und häufig sind eben die unerwarteten Sachen im Leben die am meisten Spaß machen. Und insofern bin ich ja fast durch Zufall Psychothriller-Autor geworden und freue mich, dass ich Bücher schreiben darf.
Und ein ganz erfolgreicher noch nebenbei. Und wenn man damit Spaß und Erfolg hat, dann ist natürlich eine doppelte Win-Situation.
Total,
Aber wenn du eben sagtest, du hast früher Schlagzeug gespielt und klar, als kleiner Junge oder als junger Mann, dann träumt man vielleicht auch davon, dann mal, wie du sagtest, Tennisspieler oder Musiker zu werden. Aber so ein bisschen traurig, dass du dann doch nicht Musiker geworden bist und auf Tour gehen kannst, große Hallen füllst und jeden Abend so eine Show da abziehst. So ein bisschen traurig vielleicht noch?
Also nein, weil ich habe das ja immer wieder durch die Hintertür versucht, durch die Vordertür. Ich bin ja nicht angenommen worden. Die Demos waren offensichtlich nicht gut genug für einen Plattenvertrag, meine Beziehungen nicht gut genug dafür, dass ich auch nur ein Praktikum beispielsweise bei einem Plattenlabel bekommen hätte. Aber ich habe diesen Traum nie aufgegeben und mittlerweile, ich mache deswegen keine Lesungen, sondern habe meine Lesung mit Musik kombiniert. Bei der letzten der großen Show waren, ich weiß, waren 80.000 Leute, nicht auf einen Schlag, aber immerhin so, weiß ich, zum Schnitt waren es, glaube ich, 5.000 pro Halle.
Wahnsinn.
Wir sind mitten im Lightliner getourt. Ich hatte eine Band dabei und da habe ich gemerkt, zwei Sachen, was ich immer bedauere, wenn ich auf Konzerten stehe und merke, wie unmittelbar sich Musik in Emotionen überträgt auf das Publikum. Das finde ich faszinierend und ich kenne das vielleicht noch im Kino, aber ansonsten eigentlich von keinem anderen Medium, wenn man so will. Nur Musik schafft es wirklich, so unterschiedliche Menschen so gleichzeitig auf einen Punkt zu begeistern und Emotionen hervorzurufen. Das finde ich tatsächlich toll und da blitzt dann immer wieder der Traum auf, auch das zu machen. Was damit aber zusammenhängt, in einem Lightliner durch die Gegend zu orgeln, der, sag ich mal, nach sieben Shows jetzt auch nicht mehr so riecht wie eine Parfümerie. ich frage mich wirklich, wie die diese Rocker beispielsweise, nehmen wir die Rolling Stones oder auch die Bush Motor, so seit Jahrzehnten auf der Bühne, die ackern wie verrückt und das kann man, ich, wenn man das durchhält, ist es mir ein Buch mit sieben Siegeln und insofern da bin ich dann wiederum ganz froh, dass meine Hauptarbeitszeit eben nicht auf der Bühne stattfindet, sondern im stillen Kämmerchen, wo ich für mich allein bin und meinen Kaffee trinken kann.
Okay, aber das heißt also Nightliner, wie es der Name dann sagt, genau in dem Sinne. Prost zum Kaffee. Vielleicht ganz wichtig an der Stelle auch für die Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast ganz klassisch über die diversen Podcast-Apps hören. Uns kann man auch sehen, denn wir spielen diesen Podcast auch als Videopodcast quasi, als Podcast aus. Deswegen konnte man gerade sehen, wie Sebastian Kaffee trinkt, denn wir zeichnen hier das am frühen Morgen auf. Nightliner heißt, ihr habt da drin auch geschlafen, oder?
Also ich habe da nur einmal drin geschlafen und man muss eben sagen, dass ich tatsächlich viele Termine habe, die, wenn so eine Show ist, dann ist man irgendwo, gibt es eine Pressetermine, ist man in der Buchhandlung, ist man beim Verlag, etc., pipapo, hat Meet and Greets. Das heißt, die armen Jungs und Mädels, die sind, wenn die Show ging bis 22.30 Uhr, ich habe meistens noch bis 1 oder 2 Uhr morgens signiert, haben die abgebaut und dann sind die schon weitergefahren zur nächsten Venue. Ich bin dann das Hotel am nächsten Morgen hinterher. Okay, das war jetzt keine Special VIP-Behandlung, sondern das war einfach irrer, also wirklich, wir haben ja beispielsweise im Tempodrom oder weiß der Geier, wo sind wir aufgetreten und die Signierstunde hat in der Regel länger gedauert als das Abbauen von dieser riesigen Halle. Und dann wollte ich denen nicht zumuten, jetzt auch noch auf mich zu warten, nur weil ich so bekloppt bin und sage, zu einer Lesung, egal wie groß sie ist, gehört immer eine Signierstunde dazu.
Schon, absolut. Und kann ich absolut verstehen, dass das keine, wie du sagst, WIMP-Betreuung ist. Und das ist halt, das ist part of the job, oder? Ja, ja. Also die Leute, die kaufen sich ein Ticket, die wollen dich sehen, die wollen deine Stimme zu dem Geschriebenen auch noch hören. Naja, und dann hätten sie ganz gerne noch für Stefan von Sebastian wahrscheinlich.
Genau, beispielsweise. Und auch Fotos natürlich. Und dann wird halt quasi im Hintergrund schon abgebaut und vorbereitet für den nächsten Tag. Und manchmal ist auch ein Off-Day oder so. Und dann können die quasi schon irgendwie in ihre Homebase fahren. Also das ist wie eine, das ist ja von einer Konzertagentur und von lokalen Veranstaltern organisiert. Das ist schon ein ziemlicher Aufwand, wo wir immer mit so, ich sag mal schon zwischen 20 und 30 Männern und Frauen unterwegs sind und nicht nur einen Nightliner, sondern auch einen Truck haben. Aber ich mache auch die kleineren Lesungen. Also am wohlsten, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich nach wie vor in Buchhandlungen, wo es auch improvisiert ist und ich mit Leuten ins Gespräch noch mehr kommen kann als in so einer großen Handlung. Deswegen mache ich immer kleinere Touren und größere Touren, bloß ich habe halt gelernt, einmal habe ich eine Buchhandlungstour machen wollen und habe auch nur mit Buchhandlungen dann die Termine gemacht, aber die sind alle ausgewichen in größere Hallen, weil sie natürlich, wenn sie gemerkt haben, ach Mensch, der Stammkunde XY, der hat jetzt kein Ticket mehr bekommen für die Buchhandlung, dann machen wir es ein bisschen größer. Und das war natürlich schön, weil mehr Leute da sein konnten, aber eigentlich so Sinn und Zweck, dass man mal wieder zwischen den Buchregalen sitzt und wie am Anfang liest, der ist dadurch verloren gegangen.
Absolut, super spannend. Stelle ich mir auch sehr, sehr gut vor, so wirklich quasi so eine intime Lesung dann auch mit ganz, ganz wenigen hochgradig interessierten Buchfans, ja. Wir sprechen gleich nochmal darüber, Sebastian, weil wir reden ja später auch über dein neues Buch, was kurz vor der Erscheinung ist. Das wird ja in wenigen Tagen erscheinen und danach gibt es bestimmt auch eine Lesetour. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber vorher wollen wir dich noch so ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe so eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde vorbereitet.
Okay. Bereit? Gut. Ja, klar.
Als Autor muss ich das fragen. Kuli oder Füller?
Kuli.
Ah, okay. Das heißt also, du hast wirklich, wenn du zum Stift greifst und nicht digital schreibst, ist es der Kuli.
Das ist auf jeden Fall der Kugelschreiber. Manchmal fehlt es aber, also weil ich auch Signierstifte habe und ich bin eigentlich ein bisschen, ich bin chaotisch und greife mir das nächstgelegene. Aber ein Füller, ich weiß nicht, das ist mir noch zu sehr mit Schulzeit verbunden und meine Handschrift ist eh nicht die beste. Also dann kann ich auch gleich einen Kugelschreiber schreiben.
Ja, dann ist auch egal, dann kann es auch so ein Plastik-Werbekulli aus der Buchhandlung sein. Gut, total. Also ja. Hardcover oder Softcover?
Hardcover, das liegt daran, aber schon immer, auch im Urlaub. Ich habe immer mitgenommen, weil ich mache gerne Urlaub am Strand und und da lasse ich den Schutzumschlag, den lasse ich zu Hause. Das Buch wird bei mir tatsächlich dann gebraucht. Das kommt mit
Ja.
Sand in Berührung. Das kann dann mal vielleicht auch mit Sonnenmilchfingern angefasst werden. Das ist robuster, das Hardcover, als jetzt das Taschenbuch. Das zerfleddert dann irgendwann. Und dann zu Hause aber mache ich den nicht benutzten Schutzumschlag drin. Das
Umschlag wieder.
sieht aus wie neu im
Ja, ein
Regal.
sehr guter
Ja,
Trick. Okay, das heißt also,
wenn
du
ich
liegst
dann.
wirklich am Strand mit den sandigen Fingern und hast dann
Ja,
ist das nicht so
ja.
ein Leinenumschlag oft auch dann, wenn der
Genau, so
Schutzumschlag
ein
weg ist, ne?
Leinenumschlag und sowas. Und
Ja.
das ist natürlich verleihen kann ich hier in der Regel nicht, weil dann fällt der Schmuh aus. Und bei E-Readern, das liegt daran, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Also ich bin das ist für mich keine Philosophiefrage. Aber es ist so, dass ich schon beruflich den ganzen Tag auf dem Bildschirm starre, weil ich schreibe ja mit dem Computer und Bücher lese ich zur Entspannung und dann möchte ich nicht schon wieder einen Bildschirm vor der Nase haben. Dann habe ich das Gefühl, ja, ich gucke wieder aufs Handy oder ich gucke auf den Fernseher sogar. Also insofern ist dann für mich das haptische Papier tatsächlich besser.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Es geht mir persönlich ganz genauso. Also ich hänge ja auch den ganzen Tag im Journalismus und im Mediengeschäft
Ja.
auch nur vor irgendwelchen digitalen Geräten. Jetzt gerade auch wieder und hast dann noch ein
Eben
iPad in der
wieder.
Hand, wo ein paar
Genau.
Fragen draufstehen. Und dann ist
Ja.
es vielleicht ganz gut, wenn du abends auch mal ein Magazin blätterst oder mal ein Buch
Richtig.
in der Hand hast, ne?
Finde ich
Okay.
auch. Das ist das Einzige, ist mit der, das natürlich schwerer ist und Beleuchtung. Und das, wenn man älter wird, man die Schriftgröße sich beim so einem E-Reader einstellen kann, das ist natürlich ein Vorteil. Also vielleicht denke ich da in ein paar Jahren wieder anders drüber.
Ja, aber da sind wir noch, da sind wir noch, da haben wir noch ein paar Jahre Zeit. So, also dann, wenn wir jetzt bei schweren Büchern sind und bei Hardcover sind,
Ja.
Coffee Table Book oder der Liebesroman?
Also das ist beides selten bei mir. Ja,
Mhm.
also Coffee Table Book so zum Posen. Ich habe da einige, habe ich aber geschenkt bekommen.
Ja.
Und das sind ja Sachen, die liegen ja dann auch so blöd übereinander, dass man da gar nicht reingucken kann. Wenn man mal das Unterste haben will, muss man ja erstmal Gewichte stemmen, um an das Untere ranzukommen. Das sieht ganz
So
schön
hoch,
aus.
ja.
Ja, aber und einen Liebesroman lese ich auch, aber ich mache keinen Hehl draus, dass andere Genres, insbesondere Thriller, aber nicht nur Thriller, auch Komödie, historischer Roman, Sachbücher, ein bisschen höher im Kurs sind. Aber hin und wieder denke ich, nee, ich möchte auch mal das was lesen, was vielleicht mich auf den ersten Blick gar nicht so anspricht. Und so bin ich beispielsweise auf Jojo Moyes gestoßen, weil ich war in einer Buchhandlung und stand vorm Regal, da stand Frauenliteratur drüber. Ich dachte, was heißt denn das jetzt? Also was ist denn jetzt? Und wieso ist das nichts für mich? Und dann habe ich mir das erfolgreichste Buch aus dem Regal da genommen oder aus dem Stapel und dann war das ein ganzes halbes Jahr und ich war begeistert.
Ja, absolut.
Also
Okay.
insofern muss ich sagen, ich kann auch immer nur den Tipp geben, dass man wirklich mal Dinge macht, die man so gar nicht auf der Agenda hat, weil das kennt, glaube ich, jeder oder jede, dass man ein Buch, man hat es vielleicht geschenkt bekommen, steht schon sehr, sehr lange im Regal und hat sich irgendwie nicht rangetraut, weil der Titel, das Cover oder irgendwas nicht anspricht und man sagt, das ist doch gar nicht mein Genre. Und irgendwann hat man nichts mehr zu lesen, man greift dazu und merkt, verdammt, ist das gut, warum habe ich nicht schon früher angefangen, das zu lesen? Und merkt
Ja.
auf einmal, das ist eine neue Welt, weil man einfach, weil die Erwartungen übererfüllt werden. Und das ist eigentlich das größte Glück. Du hast keine Erwartungen und auf einmal, boah, das kann ein Restaurant sein, das kann eine Stadt sein, das kann ein Mensch sein, den man kennenlernt oder ein Buch. Und schwieriger ist es eben, das spricht eigentlich dagegen, es rede ich eigentlich dagegen, wenn man einen Fitzek gemocht hat, gleich den nächsten zu kaufen. Aber beim ersten Mal konnte ich natürlich noch völlig überraschen, vor allem wenn man normalerweise keine Thriller liest. Dann sagt man, boah, ist ja krass. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass mir das so gefällt. Beim zweiten Mal weiß man ja schon ein bisschen, worauf man sich einlässt. Und dann nochmal die Erwartungshaltung zu übertreffen, das wird schwierig. Das versuche ich deswegen als Autor gar nicht. Aber als Konsument von Büchern würde ich immer raten, spring irgendwann mal in ein Genre und pick dir mit Absicht das raus, von dem du sagst, das wird mir wahrscheinlich nicht gefallen.
Und versuch's einfach mal. Ja,
Versuch's
gut,
einfach
gut,
mal.
gut.
Versuch's
Ja.
einfach mal.
Okay, so beim nächsten oder bei meinem letzten Entweder-Oder werfe ich dir jetzt das Entweder hin, aber ein Oder ist mir nicht
Ach
eingefallen.
so.
Berlin oder? Gibt's da
Ja,
eigentlich was anderes bei dir außer Berlin?
also ich muss sagen, ich bin ja 52 Jahre alt, werde ich. Und ich bin, ich Ich verstehe mich, die Leute sagen, ich war zum ersten Mal in Berlin oder am Wochenende da, es ist eine super Stadt, ich möchte da sofort hinziehen. Ich frage, wo warst du denn? Du musst mir mal die Gegend zeigen, weil ich habe bestimmt 40 Jahre gebraucht, um diese Stadt zu mögen. Ich fand es schon immer cool, dort zu sein, auch als noch die Stadt geteilt war und man wusste, als Westberliner, man ist was Besonderes, man ist zwar eingemauert, man darf aber trotzdem überall hin. Mhm. Das fand ich immer cool, als Jugendlicher vor allen Dingen, aber ansonsten hat diese Stadt hat total schöne Flecken, diese Stadt hat total, aber auch ja, widerliche Gegenden, wo man nachts ohne Polizeischutz nicht durchgehen darf. Und es gibt gegen, ja, also es gibt alles. Das ist das Schöne auch wiederum, deswegen bin ich als Autor sehr, sehr gerne hier, weil ich kann alles wirklich hier platzieren. Stimmt. Jeden Menschen, jede Kultur, jede Nation. Berge und Meer habe ich aber auch innerhalb von wenigen Stunden in der Nähe. Und ich kenne diese Stadt. Also ich muss auch noch nicht viel recherchieren. Das ist super. Ansonsten in Deutschland, also ich mag beispielsweise Köln, was viele nicht verstehen können, außer die Kölner vielleicht. Weil ja. Aber Köln hat auch so eine, also Humor ist ähnlich, nicht ganz so schroff wie der Berliner. Sie hat auch eine Stadt voller Gegensätze.
Ich habe das Wort liebenswert ist es und lebenswert, oder? Köln.
Liebenswert und lebenswert. Ich mag diese Stadt sehr. Sie hat Ecken und Kanten. Genau, ich sehe gerade den Kölner Dom. Also beispielsweise der Kölner Dom. Wenn man davor steht, man schafft es nicht, ihn so zu sehen oder zu fotografieren, dass nicht irgendwo ein hässliches Bauwerk noch mit reinragt. Das finde ich ist aber charmant. Das macht Berlin eben auch aus. Da hast du eine schöne Straße, total tolle Häuser und auf einmal denkst du, was ist denn hier los? Ja. aber ich habe, also in Deutschland beispielsweise, das ist die Stelle, die mir zuerst einfällt, aber ich mag Barcelona, ich mag London. Barcelona ist eine ganz, ganz, ganz tolle Stadt. Aber ich war noch nie in Lissabon beispielsweise, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht. Und das wird mir so empfohlen von allen Seiten. Ich war noch nie in Südafrika. Ich war noch nie so richtig in Kanada. Also eigentlich möchte ich so wahnsinnig viel noch sehen. Und es gibt auf jeden Fall schönere Städte als Berlin. Also das ist völlig unbestritten.
Gut, aber du bist und bleibst Berliner. Und das ist auch
100%. Ich bin einer der Berliner, der über Berlin meckern darf, und wenn es andere tun, dann gibt es Ärger.
Das ist auch gut so. Jetzt, wir haben schon so ein bisschen über Bücher gesprochen, Hardcover, Softcover, gedrucktes Buch, E-Book. Mhm. Du hast 4 Kinder. Liest du, bist du ein guter Vorlesepapa?
Ja. Ich glaube schon, bloß ich habe gemerkt, ich habe ja selber auch ein Kinderbuch geschrieben und habe gedacht, verdammt, was hat nicht da geritten, das ist viel zu lang. Ich überblätter da mein eigenes Buch immer, weil ich merke, dass den Nerv habe ich gar nicht, bei Pupsi und Stinky heißt das. Und habe mir gedacht, ich muss ja eine Short-Version davon geben, weil natürlich auch Kinder wollen lieber 3 Geschichten am Abend hören, anstatt eine lange. Und das ist ja auch nicht damit genützt, dass ich einschlafe und der Kleine ist nicht. Die Größeren sind jetzt im Alter, wo sie selber lesen und der Kleine kriegt noch vorgelesen. Und da gibt es wirklich ganz wunderbare Bücher, die auch mir Spaß machen. Eins als beispielsweise, was ich nur empfehlen kann, heißt Mr. Umgekehrt. Das ist ein Mann, der macht alles umgekehrt. Der trägt den Hut andersrum, der macht sich Socken an seine Hände. Ah. Und das finden Kinder natürlich unglaublich toll zu sein.
Auf jeden
Fall. Das macht man nicht und lachen und so. Nee, und das macht man, die Socken macht man an die Füße und so. Und ähnlich ist, da stimmt doch fast gar nichts. Das ist eine Wimmelbuchreihe, wo, weiß ich was, Fische in der Waschmaschine sind, im Wasserhahn ist ein Knoten, du hast so ein Wimmelbild und du kannst selber erkennen, was hier nicht stimmt. Und damit quasi erkennen, wie es eigentlich richtig sein sollte. Das macht selber Spaß, zu sagen, ey, guck mal hier, der Straßenkehrer hebt den Rasen hoch und macht den Müll unter den Rasen. Das geht doch gar nicht. Ja. Also insofern, das kann ich nur empfehlen für, das geht auch schon noch für 5-6-Jährige, glaube ich.
Auf jeden Fall. Man kann nicht früh genug damit anfangen, die Kleinen ans Lesen heranzubringen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wo du gerade sagst,
sehen, dass es Bücher gibt. Dann müssen sie sehen, dass es Bücher gibt. Das ist schon mal die halbe Miete, zu sehen, dass Mama und Papa oder auch nur einer von irgendjemanden ein Buch in der Hand hat, dass Bücher im Regal stehen, dass sie überhaupt wissen, was ein Buch ist. In vielen auch manchmal denkt man ja, in prekären Haushalten gibt es keine Bücher, aber ich kenne auch Leute, die haben diese minimalistischen Luxuswohnungen, da steht irgendeine Pflanze im Regal und das war's dann. Das ist natürlich auch der falsche Weg, sondern Bücher müssen sichtbar sein.
Ja, Das ist gut. Und du sagtest gerade eben Mister umgekehrt. Das erinnert mich sehr an die Kindheit unseres Sohnes. Der hatte nämlich
Ja.
immer Gegenteiltag. Das geht ja genau in die Richtung.
Ja,
Ja,
ja.
ne?
Das ist
Ja.
sehr, sehr lustig, der Gegenteiltag. Ich mache manchmal Quatsch. Quatsch machen finde ich immer ganz, ganz, ganz wesentlich, wenn ich doch zum Kleinen sage, so, heute ist der ohne Haare-Tag, wir müssen ja noch die Haare abschneiden für den Kindergarten und so. Und dann, nein, und so. Das geht so in diese Richtung, ja.
Okay, aber so ein bisschen Thriller, geht das auch schon, gerade bei den größeren Kindern von dir? Also wollen die auch
Ja.
schon so ein bisschen so Papa, so, also eigentlich jetzt liest doch mal so eine Gruselgeschichte und
Ja.
sowas mit so schlimmen Blutgeschichten und so, ja, geht das schon?
Naja, die Frage ist, also zunächst einmal finde ich ja die Märchen, wenn man die unzensiert vorliest, sehr, sehr, sehr gruselig und gewalttätig. Also Hänsel und Gretel.
Oh ja.
Also beispielsweise der Kleine, der will auf ein Paw Patrol, wenn da einer verloren geht, da gibt es einen Kinofilm und da geht einer dieser Hunde geht verloren. Das will er nicht sehen. Wir können immer erst ab Minute 40, wenn überhaupt, diesen Film starten, weil den Konflikt, den will er nicht. Und da war Leo Lausemaus, haben wir ja letztens gehört, Leo Lausemaus, da geht der Leo verloren. Das ist ganz furchtbar für ihn, dass er auf einmal nicht mit Mama und Papa ist. Das ist also Grusel. Der auf der einen Seite natürlich seine Berechtigung hat, natürlich, weil man beibringen will, wenn du verloren gehst, was machst du dann? Oder mach dir keine Sorgen, wir suchen dich und wo gehst du hin? Auf der anderen Seite muss man halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, womit man kleine Kinder konfrontiert und welche Ängste man auslöst. Sie haben auch Ängste, die müssen verarbeitet und bearbeitet werden. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig, auch wenn meine Kinder schon sehr früh gesagt haben, erzähl uns doch mal was Gruseliges, erzähl uns doch mal was Spannendes. Ich habe übrigens mal einen Fehler gemacht und eine Kurzgeschichte von Stephen King
Oh.
zusammenzufassen mit einem kleinen, ich dachte ja eigentlich Monster im Schrank. Das war natürlich doof, ne? Habe ich gemerkt. Danach haben sie 2 Wochen nur noch mit Licht an geschlafen. Aber ich habe sie total abgemildert, ne?
Süß, ja.
Aber also da bin ich wirklich vorsichtig, weil Gruselgeschichten haben ihre Funktion, aber man muss eben wirklich altersgerecht gucken, wo ist der Grusel ein Ventil für welche Angst und nicht, dass man, also man sollte eher einen, das ist die Zusammenfassung, man soll ein Ventil für bereits bestehende Ängste bieten, dass die besprochen und bearbeitet werden können, aber man darf auf gar keinen Fall neue Ängste schüren.
Okay, Thriller, das fing bei dir ja so um die Jahrtausendwende an.
Ja.
Und ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein Interview mit dir gefunden, ein Gespräch, in dem du gesagt hast, dass du warst mit deiner damaligen Freundin
Ja.
beim Orthopäden, saß da im Warteraum. Und ich muss jetzt mal
Richtig.
zitieren, und du sagtest, was, wenn meine Freundin nie wieder aus dem Praxiszimmer herauskommt?
Ja.
Was, wenn mir alle sagen, sie wäre dort gar nicht erst hineingegangen?
Richtig.
Und
Das war die
dann fing das alles an, Sebastian.
Kernidee. Also ich habe schon, das muss man sagen, ich habe ja immer gerne Thriller gelesen. Nicht übrigens Psychothriller. Ich habe auch gerne Romane. Ich habe Geschichten immer, immer gemocht und mag sie immer nach wie vor sehr, wie so viele Menschen. Und habe dann nach jedem guten Buch, was ich gelesen habe, mir gedacht, Mensch, vielleicht fällt dir ja auch mal was ein. Das kam sehr spät. Das war kein Kindersommer, aber irgendwann dachte ich, weil ich wollte auch mal wissen, wie geht das eigentlich? Wie schafft man über hunderte von Seiten, die zu füllen? Was steckt dahinter? Das hat mich sehr interessiert. Und ich habe nachgedacht. Kreativität entsteht, das ist mein Credo, durch Langeweile. Wenn man sollte tatsächlich, wenn man kreativ sein will, als allererstes sein Handy ausschalten, weil Langeweile füllt man zurzeit mit sehr interessanten, sehr lustigen, abstrusen Dingen. Alleine, wenn man sich bei Instagrams durch die Reels
Ja,
scrollt. Das
du
macht
bist da ja
Spaß,
sehr
gar kein.
aktiv. Also ich beobachte dich ja
Ja,
schon, was du da so alles machst.
im Vergleich zu, sage ich mal, jemanden, der das beruflich wirklich richtig nutzt, Instagram, muss ich sagen, alle sagen mir, Mensch, damit Instagram richtig funktioniert, musst du den Algorithmus täglich bedienen. Und da und das, ich schaffe das gar nicht. Ich kann das nicht. Wenn mir was einfällt, was ich denke, das ist von mehr Wert, dann poste ich das. Ansonsten lasse ich das dann schlagen, alle Social Media Experten immer die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Herr Fitzek müsste doch nochmal.
Das glaube
Aber
ich.
also man muss das wirklich mögen und wollen. Aber ich nutze Instagram, muss leider sagen, eben Stichwort Reels schon, wo ich denke, also heute beispielsweise habe ich ein Reel gesehen, wo eine Userin gesagt hat, sie hat festgestellt, dass ihre Tonybox permanent nach WLAN sucht. im Kinderzimmer. Und das machen alle Tony-Boxen.
Okay.
Nun weiß ich nicht, ob das schlecht ist oder nicht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, oh, Strahlen, das könnte alles ganz furchtbar enden. Aber es muss ja nicht sein, dass neben dem Bett oder neben dem Kleinen eine Tony-Box steht, die permanent irgendwas abfragt. Und dann hat sie gezeigt, dass man beide Ohren von der Tony ganz lange halten muss. Dann gibt es ein Geräusch. Da muss man das eine Ohr nochmal halten, das größere. Und dann sagt, es ist offline. So, habe ich sofort gemacht. Super. Also es ist natürlich toll, dass man so eine Hinweise bekommt.
Und
da bin ich auch sehr empfänglich für. Die Gegenseite allerdings ist, also der Hasenfuß an der Sache ist, früher habe ich mich mal gelangweilt. Ich saß an der Bushaltestelle, habe mich gelangweilt. Ich wusste nicht, was. Ich habe im Wartezimmer gesessen und habe mich gelangweilt. Ich hatte kein Handy dabei. Ich habe Zeitschriften durchgeblättert und irgendwann dachte ich, Mensch, ich muss doch mal da wieder rauskommen. Und diese Langeweile, unser Gehirn füllt Langeweile mit Geschichten. Automatisch. Denn wir können nicht nichts denken. Also saß ich da und dachte, was wäre, wenn? Und ja, so ist die Idee zu dem Prolog des ersten Buches entstanden. Also mein Plädoyer ist, langweilt euch. Ja? Und nutzt die Zeit zur Langeweile. Langeweile per se ist gut.
Oder umgekehrt gesagt, um Langeweile ist ja mal so ein negativer Begriff, vielleicht ins Positive zu wechseln, legt man das digitale Device mal zur Seite und guckt nochmal aus dem Fenster und beobachtet vielleicht auch nochmal im Alltag, oder? Kann man das so sagen?
Hundertprozentig. Anders sein vielleicht Meditation, da bin ich zu ungeduldig für oder so. Ich glaube aber, es geht um das digitale Device hauptsächlich, weil das ist tatsächlich, man hat mal eine Studie gemacht, man hat Frauen und Männer in einen Raum gesetzt und das war tatsächlich so, dass man das Handy hat man vor sie gelegt und hat man geguckt, wie lange schaffen sie es, die Stille auszuhalten und nicht zum Handy zu greifen. Und das war bei Männern eine Minute und bei Frauen 30 Sekunden oder umgekehrt. Es ist absurd
viel zu kurz
Zeit.
Viel zu kurz.
Aber auch zum Buch zu greifen oder einen Film zu gucken oder auf den Rummel zu gehen oder mit einem Gespräch das zu führen, sondern wirklich mal, wenn man mal im Urlaub ist und die Möglichkeit hat, alle 4 Grad sein zu lassen, man liegt auf einer Liege und dann wirklich sich mal zu überprüfen, schafft man es einfach nur auf den Strand oder auf die Berge zu gucken, egal wo man ist, oder muss man irgendetwas machen? Ich als Kind bin ich mit meinen Eltern verreist, es war totlangweilig. Es gab keinen Kinderclub im Hotel, gar nichts. Die haben keine Club oder sonstigen Reisen gemacht, die man jetzt so macht. Es gab keine Wasserrutschen, irgendwas. Und ich saß da. Und zwangsläufig habe ich meine Fantasie bemühen müssen und mir Welten vorgestellt. Da kamen dann die Fantasien, dass ich ein Rockstar werde und Schlagzeug spiele und im Nightliner durch die Gegend toure. Aber es hat natürlich beflügelt.
Okay. Also, dann hast du jetzt die Fantasien, du hast dann die Ideen und jetzt nimm uns mal mit in deine, ich nenne es einfach mal Schreibwerkstatt. Gleich an der Stelle, der Richard David Brecht war zuletzt hier bei mir im Büro, wohnt ganz um die Ecke und hat uns besucht und da hat er gesagt, naja, morgens, ganz früh morgens, wenn ich aufstehe, dann ziehe ich meinen Bademantel an und dann gehe ich in meine kleine Keminate und dann schreibe ich. Ganz
so
früh morgens. Nee, ich glaube, 12 war es nicht. Also ich meine, er hätte gesagt, es war schon, es hat schon gedämmert, es wurde schon hell draußen, aber es, also okay. 12 war es nicht. Wie ist das bei dir? Es war schon früh morgens. Nein. Okay. Wie sieht deine Schreibwerkstatt aus?
Also beispielsweise das genau mit dem Bademantel und mich zu Hause hinsetzen und schreiben, genau das könnte ich nicht. Aus einem einfachen Grund habe ich gemacht. Und dann saß ich 12 Uhr mittags immer noch mit dem Bademantel rum. Ich wusste nicht, ob das, was ich heute geschrieben habe, von irgendeinem Sinn ist. Ob das in den Weg ins Buch findet, ob das überhaupt gefällt, wenn es den Weg ins Buch findet. Vielleicht wird es vom Lektorat auch gleich wieder beanstandet und ich muss es überarbeiten. Mit anderen Worten, man ist sich ja im Schreibprozess permanent unsicher, ob man überhaupt was macht produktiv.
Ja.
So geht es zumindest mir. Und dann klingelt der Postbote und ich sitze im Bademantel und der mustert mich wie jemand, der sagt, alles klar. Also der Bezirk, der pennt erstmal schön aus, Lodderleben und so. Und dann denke ich, ja, und vielleicht hat er ja auch recht, weil ich... Ich weiß ja gar nicht, ob ich was geleistet habe heute. Aber ich habe gesagt, nee, also ich muss muss mir eine Uniform anziehen, ich muss mich quasi anziehen, ich muss einen Weg von A nach B zurücklegen. Je größer die Distanz, umso besser. Ich kann schon auf dem Weg dorthin nachdenken über das, was ich als nächstes schreiben will. Ich kann mich nochmal in die Figuren wieder hineinversetzen und dann habe ich ein Schreibbüro. Das ist eigentlich ist es eine Bürogemeinschaft, da sind noch andere Büros mit dabei. Das hat dann auch den Vorteil, dass da bin ich dann auch so um 9 Uhr, 9.30 Uhr schlage ich dann da auf. Und dann schreibe ich ein Kapitel. Und dann ist Schreiben einerseits ein sehr einsamer Prozess, aber kreativ zu sein, ist ein sehr kommunikativer Prozess. Ich habe zwar jetzt kein Kreativteam wie die Redaktionskonferenz, aber ich gehe dann in die Kaffeeküche, treffe auch andere und wir reden. Und wir reden nicht notwendigerweise über das, was ich gemacht habe, aber da erzählt halt jemand, was er gerade heute in Berlin in der U-Bahn erlebt hat und das triggert mich vielleicht eventuell. Und das ist ein Prozess. Oder ich erzähle gerade, wo ich bin und dann kann ich mich wieder an den Schreibtisch setzen zwischen diesen Pausen. Das heißt also, ich bin dann in einem kleinen Zimmer für mich alleine, aber ich habe die Möglichkeit, wenn ich will, auch Menschen zu treffen. Und das ist das A und O.
Also quasi wie so eine Art Coworking Space, oder?
Man muss dazu sagen, also das ist eine Management-Firma, die Autoren managt. Die habe ich gegründet zusammen mit meiner guten Freundin, das Geschäftspartnerin Manuela Raschke. Die war ursprünglich nur dazu da, quasi alles umherum mir abzunehmen, damit ich mich aufs Schreiben konzentrieren kann. Mittlerweile haben wir ganz wenige, auch handverlesene Autoren und Autoren auch noch, denen wir ein bisschen unter die Arme greifen, aber ich gehe da zum Schreiben hin. Und, gut. Und hin und wieder werde ich auch aus diesem Schreibprozess gerissen. Und das ist ganz wichtig. Ich bin auch noch bis vor 2 Jahren regelmäßig zu den Radiokonferenzen gegangen, den Redaktionskonferenzen des Radiosenders, bei dem ich volontiert habe. Das war freiwillig, aber weil man muss sich, um auf Ideen zu kommen, immer mit Themen beschäftigen, wiederum sage ich das, mit dem man sich normalerweise nicht beschäftigen würde. Sonst dreht man sich immer nur im eigenen Saft.
Okay, und dann stehst du da, wie du eben sagtest, in der Kaffeeküche, triffst andere Autoren, andere Journalisten, also und die sagen dann vielleicht auch mal, ey Mensch, der Sebastian, komm doch mal, ich habe da gerade einen Hänger, schreib das schnell für mich, du kannst das doch. Kommt das vor? Hilft man sich so
also, gegenseitig? Das ist ganz selten, dass tatsächlich Journalisten eigentlich gar nicht da. Autoren ist jetzt aktuell, der Vincent Cliche schreibt gerade bei uns, weil der auch gemerkt hat, zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich brauche eine Struktur und das ist eine räumliche Struktur. Ich sage, okay, kommst du zu uns? Ja, können dir einen Arbeitsplatz einrichten und das war es zum ersten Mal, dass wir tatsächlich dann auch über Ideen geredet haben und auch mitbekommen haben, wo ist der eine oder der andere. Ansonsten unterhalte ich mich auch gerne mit Menschen, wo ich sage, von mir, pass mal auf, Folgendes passiert. Findest du interessant, würdest du weiterlesen lassen oder welche Frage hast du? Die Frage stelle ich eigentlich immer. Gebe ich auch immer Tipp an andere Autorinnen und Autoren. Wenn du jemandem was zu lesen gibst, frag nicht, wie gefällt es dir, weil das sagt nur was über den Grad der Höflichkeit dieser Person aus, sondern sag, okay, welche Frage hast du jetzt? Und wenn die Frage ist, wie geht es denn weiter, das ist natürlich die beste Sache, dann sag mal, okay, super. Wenn sagt er aber, guck mal, der blutet doch so sehr, würde der Taxifahrer den überhaupt mitnehmen? Dann sagt man, vielleicht ist das, stimmt das. Ja? Das heißt also, das Fragen helfen weiter. Fragen,
okay,
nicht die Antworten. Die Antwort muss man immer selber finden.
Verstehe. Ah, okay, sehr gut. Also dann kann man sagen, dann ist das wirklich ein sehr, sehr befruchtender Prozess, so der auch so durchaus mal auf Gegenseitigkeit beruhen kann. Klasse, stark.
Total. Okay. Es ist halt wirklich alles befruchtend. Da gibt es ja dieses Musterstandardbeispiel von Steve Jobs, der irgendwie mal einen Kalligrafiekurs belegt hat, ohne zu wissen, wofür er das überhaupt in seinem Leben gebrauchen kann. Aber das, was er eigentlich studiert hat, das hat er ja nie besucht, dieses Fach. Und später, als er dann beim ersten, ich weiß nicht, was das für diesen Apple-Computer war, wo er fragt er halt den Entwickler, wo sind denn hier die verschiedenen Schrifttypen? Und das kam aus einer Liebe zu Schrift aus diesem Kalligrafiekurs. Und die sagen, nee, wir haben hier nur eine Schrifttype. Nee, ich möchte, dass die Leute wählen können aus verschiedenen Schrifttypen. Und so entstand es, dass wir jetzt zwischen Times New Roman, Arial, bla 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 bla, auswählen können. Man weiß nie, wofür es gut ist. Aber wir können nicht immer nur wirklich lösungsorientiert Dinge lernen. Ja, das funktioniert nicht, weil wir wissen überhaupt gar nicht, was wir irgendwann mal brauchen.
Lass uns nochmal in deiner Schreibwerkstatt quasi bleiben. Jetzt sprachst du gerade an, die Klassiker Times New Roman, Arial, was auch immer. Kannst du bei sowas zum Beispiel, hast du da Mitspracherecht und kannst sagen, hey, ich will jetzt mal was ganz Verrücktes machen. Ich will unbedingt mal so eine serifenlose oder Serifenschrift oder was auch immer nehmen. Geht sowas?
Also ja, ich habe ein großes Mitspracherecht. Du meinst jetzt, was die Gestaltung des
ja, genau.
letztendlichen gedruckten Buches angeht.
Ja.
Weil ich habe jetzt über mein Word-Programm geredet, wo ich schreibe, da kann ich natürlich einstellen, was ich will.
Aber, kannst du machen, was du willst?
Dann gibt's, genau, aber beispielsweise, da gibt es ein paar Sachen, das sind auch verrückte Geschichten, weil ich habe irgendwann, der Augensammler ist eine Geschichte,
ja.
die dreht sich im Kreis sozusagen und man weiß gar nicht, wo Anfang und wo Ende ist. Und ich sage, um das zu verdeutlichen, würde ich gerne, dass die Seiten rückwärts laufen. Das beginnt auf Seite 412 und endet auf Seite 1. Ich habe dann gemerkt, das ist auch viel logischer. Denn wenn ich auf Seite 212 bin und lese das Buch, weiß ich, ich habe noch 212 Seiten vor mir. Und nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten noch kommen, wenn ich auf Seite normalerweise auf Seite 212 bin. Habe ich keine Ahnung. Es sei denn, ich blätter nach hinten, was man im Flur nicht tun sollte, weil man eventuell nur einen Namen liest und auf einmal weiß, ah, der spielt bis zum Schluss eine Rolle. Das ist eben wirklich ein Problem. Das hat aber zu folgenden, erstmal zu zwei Problematiken geführt. Ich wollte das auch beim Schreiben und habe es tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe stundenlang gegoogelt, habe es dann geschafft, wie man es schaffen kann, durch einen Befehl in der Kopf- und Fußzeile die Seitenzahlen rückwärts laufen zu lassen.
Okay.
Das Problem ist dabei nur, das war psychologisch der totale Irrsinn, denn ich war immer auf Seite 1 beim Schreiben. Immer. Und das ist etwas, was man als Autor nicht will. Zweitens, die ersten Tranchen der Bücher von den Buchhandlungen wurden zurückgeschickt, nach dem Motto, es ist ein Fehldruck.
Ja,
das
verstehe. Das
beginnt ja auf Seite 312. Und,
die packen das aus, ja, machen auf,
wollen aus, gleich auch mal reinlesen.
Ja,
sagen, nee, ja, das läuft rückwärts so. Und dann musste immer gesagt werden, nee und so. Und also wie viele Probleme es damit gab, dass ich gesagt habe, ich möchte eine ganz simple Veränderung haben. Das habe ich einmal gemacht und dann nie wieder.
Gut, okay, verstehe. Aber dann hast du eben so schön gesagt, dann lieferst du die ersten Kapitel an den Verlag beim neuen Buch.
Ich liefere immer das gesamte Buch ab
an den Verlag. Gut, das gesamte Buch, in dem Fall jetzt an Drömer, ne, der Verlag, bei dem du jetzt auch das neue Buch verlegst, was in den nächsten Tagen rauskommt. Und dann hast du gesagt, dann kommt er aus dem Lektorat zurück, nee, das müssen wir da nochmal neu machen. Aber ganz ehrlich, ein Fitzek, dem sagt man doch nicht, das musst du da verändern, das musst du neu machen.
Ja und nein. Erst einmal suche ich mir immer Menschen, ich habe zwei wunderbare Lektoren, Karin Grill, Regine Weißbrot, die mir nicht nach dem Mund reden. Das ist auch, hat sich mittlerweile über Jahrzehnte herauskristallisiert, die Lebensweisheit. Ich habe wenige Lebensweisheiten, nach denen ich lebe, aber die eine ist tatsächlich, ich habe noch nie auf Kritiker gehört, aber ich höre immer auf Mentoren. Und ein Kritiker ist jemand, der kritisiert aus seinem Beruf heraus, um sich selbst zu verwirklichen. Das ist auch sein gutes Recht. Ein Mentor kritisiert, um den anderen besser werden zu lassen. Das heißt, ich suche mir die größten Kritiker, deren Intention es aber ist, dass ich besser werde. Und die nehmen kein Blatt vom Mund. Mein Literaturagent Roman Hocke beispielsweise war einst der Lektor von Michael Ende. Der kritisiert natürlich ohne Ende und legt den Finger in die richtigen Wunden. Was aber grundsätzlich, das habe ich schon vorhin gesagt, falsch ist, ist, wenn jemand sagt, das musst du ändern. A, niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, bei einem künstlerischen Werk sowieso nicht. Da gibt es keine Gesetze, das musst du so machen, dann hat es einen Erfolg. Das ist per se schon, das ist nicht gegeben. Was aber, es gibt Handwerk und zu dem Handwerk kann man Fragen stellen. Ein guter Lektor, der zeichnet sich aus einer Lektorin durch die sokratische Hebammenmethode. Er probiert das Baby gesund zur Welt zu bringen, aber nicht das Baby zu verändern nach seinem oder ihrem Gustus. Und deswegen sage ich, pappt mir so viele Fragen wie nur irgend möglich an dieses an den ersten Entwurf. Hemingway hat gesagt, der erste Entwurf ist immer Mist. Das stimmt tatsächlich leider. Der erste Entwurf ist, das ist zwar toll, dass man es geschafft hat, aber die eigentliche Arbeit beginnt danach. Und dann gibt es Fragen, die beantwortet man, Fragen, die führen dazu, dass man es überarbeiten muss. Fragen kann man auch einige negieren, weil man sagt, das sehe ich jetzt nicht als Problem an. Aber was man nie machen darf, und man erkennt man einen schlechten Lektor, und die sagt von wegen, du musst aber jetzt aus der männlichen Hauptperson eine weibliche Figur haben, weil gerade werden starke Frauenfiguren nachgefragt. Das ist Blödsinn.
Das wäre wirklich Quatsch an der Stelle. Okay, gut. Wie das bei deinem neuen Werk, das da heißt Die Einladung, das in den nächsten Tagen bei Drömer erscheinen wird, wie das da genau gelaufen ist, das machen wir nach der kurzen Werbepause, denn jetzt präsentieren wir euch den Werbepartner unserer heutigen Folge. Das schneiden wir dann an der Stelle jetzt hier später rein, Sebastian.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, Sebastian, wir haben schon viel über deine Karriere, deine Entwicklung als Thriller-Autor, als Bestseller-Autor gesprochen. Mhm. Wir haben über deine Träume gesprochen, dass du damals möglicherweise auch Musiker werden wolltest. Und jetzt steht dein neues Werk, es liegt quasi kurz vor der Tür. Ist gerade frisch aus dem Druck gekommen. Die Einladung heißt es, wird ab dem 25.10. überall im Buchhandel erhältlich sein. Bei Drömer ist es erschienen oder wird es erscheinen. Es handelt sich dabei um eine Einladung zu einem Klassentreffen. Das kann man an der Stelle sagen. Wann warst du denn zum letzten Mal auf einem Klassentreffen?
Es ist ein bisschen länger her, weil ich das letzte Klassentreffen tatsächlich verpennt habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich hatte, was für mich total untypisch ist, ist Migräne. Habe ich eigentlich normalerweise. Ich habe manchmal Kopfschmerzen und so. Und ich habe auch immer Kaffee und Ibus auf meinem Schreibtisch liegen. Aber ich bin tatsächlich kein typischer Migränepatient. Aber das war so, dass ich hätte mich mit keinem vernünftig unterhalten können und musste wohl oder übel da absagen. Und deswegen liegt das schon, glaube ich, 4 Jahre oder so zurück. Und das sind natürlich immer, das sind tolle Begegnungen auf der einen Seite, weil es ist diese Ambivalenz, die bei Klassentreffen hat. Man hat so zwischen der Euphorie, den Menschen wiederzutreffen, die man lange nicht gesehen hat, und der Wehmut zu sehen von wegen, Mensch, wie haben wir uns entwickelt? Im Positiven wie im Negativen. Wir waren ja alle die Träume hatten, die Pläne hatten, die... Und mittlerweile sind wir auch alle in einem Alter, wo schon viel gelebt und viel erfahren wurde. Glücklicherweise ist mir zumindest noch nicht bekannt, dass jemand schon verstorben wäre. Obwohl wir hatten Jahrgangstreffen, muss man dazu auch sagen. Ja. Also klassenübergreifende Jahrgangstreffen von dem Abi-Jahrgang, den wir hatten. Also insofern ist das tatsächlich eine wahnsinnig emotionale Veranstaltung.
Wahnsinnig emotional sind ja auch, wenn wir eben über Social Media gesprochen haben, Emojis. Ja. Bist du so ein Emoji-Typ? Also wenn wir uns eine WhatsApp schreiben würden, sind da 2 Emojis drin? Oder eher nicht?
Nee, also Emoji ist tatsächlich für mich eine Krücke, wenn ich schnell antworten muss. Gut. Daumen hoch beispielsweise.
Dann passt das hier sehr gut an der Stelle, Sebastian. Dann antworte mir doch ganz schnell, wenn du es hinbekommst, wär super gut. Mhm. Dann fassen wir doch dein neues Buch mal, die Einladung, mit 3 Emojis zusammen.
Oh Gott.
Geht das? Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Ich teile meinen Bildschirm. Schau mal hier.
Ich denke, dieser Affe, der sich die Augen zu. Ach so, ja, das ist ja gut. Das ist jetzt ein Post. Das ist ja super. Hast du gut gemacht.
Also für die uns, wie gesagt, jetzt nicht nur sehen, denn diesen Podcast schreiben wir auch als Videopodcast, als Podcast aus, sondern die uns nur hören können. Ich bin mal in Vorleistung gegangen. Die Frage war ja ein bisschen fies und schwer zu beantworten. Also Sebastian Fitzigs neues Buch, Die Einladung. Wie kann man es in 3 Emojis packen? Also fangen wir mal rechts an, dass der Blut tropft.
Briefkasten ist. Ach, rechts, wir fangen rechts an.
Das ist ein Bluttropfen. Irgendwo kommt auch mal Blut vor im Buch.
Es kommt mal Blut vor. Ich finde aber das zweite Emoji, dieses eisige Grusel-Zähne-Klappern-Emoji in Blau, das finde ich fast passender, denn es ist bestimmt nicht mein blutrünstigster Thriller. Es ist. Ein psychologisch verworrener Thriller, der auf verschiedenen Ebenen spielt, und ein klaustrophobischer Thriller, ein eisiger Thriller, der spielt in einer Berghütte in den Alpen. Also insofern das passt, und natürlich der Briefkasten, die Einladung. Ja, super, das ist natürlich sehr gut.
Also so kann man aus meiner Sicht die Einladung ganz gut mit drei Emojis zusammenfassen.
Genau.
Ja. Magst du ein bisschen was noch so dazu erzählen, Sebastian, wie die Einladung entstanden ist, was sich dahinter verbirgt, was deine Fans erwarten wird?
Also, ich hatte die Grundidee, als ich jemanden auf einer öffentlichen Toilette habe husten hören. Mhm. Und ich hatte mich vorher intensiv beschäftigt mit Personen, deren Beruf es ist, sich die schlimmsten und schrecklichsten Videos anzusehen, die man sich vorstellen kann. Und zwar Polizisten, Polizistinnen, die sich mit Missbrauchsfällen beschäftigen. Ah, ja. Und hin und wieder kennt man das ja, dass dann einzelne Details aus Videos veröffentlicht werden. Und wer kennt das Quietscheentchen? Wer hat diese Tüte gesehen? Wer kann zu den Videos, die oftmals auch im Darknet rumkreisen, wer kann dazu Hinweise geben, weil die möglicherweise eben auch helfen, dass verschleppte oder gequälte Personen, leider häufig Kinder, dass denen geholfen werden kann. Und ich habe mich mit der Psyche dieser Menschen beschäftigt. Ich habe gesagt, Mensch, was müssen die aushalten, wenn die beruflich dieses sich angucken, was keiner sich eigentlich nur vorstellen kann. Und man muss es sich ja angucken bis zum Ende, weil vielleicht ist der entscheidende Hinweis irgendwo und vielleicht kann man den Täter überführen. Das ist also furchtbar. Und dann dachte ich, was ist, wenn der einzige Hinweis so ein Husten ist und jemand, der das beruflich macht, hört dieses Husten, dann macht die Tür auf und keiner ist mehr da. Und das passiert der Hauptperson, quasi Maler Lindberg, die das mal beruflich gemacht hat, nicht mehr weitermachen konnte, in der psychiatrischen Behandlung auch war, wo gesagt hat, vieles ist halt Einbildung, das ist gar nicht so passiert, das Husten ist nur in ihrem Kopf und dann ist sie auf einem Klassentreffen, was sehr, sehr mysteriös ist in den einzelnen Bergen und sie hört draußen in der eisigen Kälte jemand pfeifend husten. Das ist die Ausgangssituation von dem Psychothriller.
Also da läuft mir jetzt schon wirklich, läuft es mir eiskalt die Arme hinunter gerade. Aber Sebastian, du hast gerade eben gesagt, Personen, die sich oft solche schrecklichen Dinge angucken müssen, damit beschäftigen müssen und wirklich bis zum Ende, Polizisten hast du genannt. Ja. Es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch andere. Und zwar habe ich eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, der sowas auch nicht tun darf, der es tun muss. Und der einen unheimlich wichtigen Job hat, da auch dahinter zu steigen und auch aufklärerische Arbeit zu leisten. Ja. Ich spiele die Nachricht einfach mal vor.
Ja. Lieber Sebastian, Anja, meine Frau und ich waren vor 3 oder 4 Wochen bei dir zu Hause zu Besuch. Und da hat deine Frau Linda von einer Episode erzählt, bei der Auszubildende von ihr aus Leipzig in Frankfurt in einem Hotel untergebracht waren. Und sie hat so ein bisschen was erzählt, wie die sich angezogen haben. Ich erinnere mich jetzt nicht an den Wortlaut. Sie sagte irgendwas wie die Kleinen. Ich weiß es nicht. Was hat sie da gesagt? Die Kleinen? Die Kleinen? Na, du weißt es bestimmt noch.
Ja, das war Michael Zokos, ne? Ein guter Freund von dir, ne? Professor Dr. Michael Zokos, Rechtsmediziner an der Charité in Berlin. Also der hat schon einige Leichen gesehen. Und das ist ein guter Freund von dir und der war bei euch. Und was hat es damit auf sich? Was will er wissen?
Michael Zokos tatsächlich hat unglaublich viele Leichen sehen müssen. Und es ging da um Opfer, um Kriminalitätsopfer, über die wir gesprochen haben. Und es waren nicht die Kleinen, es waren wie die leichten Opfer, wie Menschen, also wie leicht, sie waren einfach von ihrer Körperstruktur, sie waren ganz junge Auszubildende in einem sehr gefährlichen Umfeld. Und zu Recht hatten die Eltern und vor allen Dingen die Betreuerin Angst, dass sie wie leichte Beute, das war der Begriff, hat Michael ein bisschen was durcheinander gebracht.
beide haben es ja auch schon
veröffentlicht, ne? Schon wir haben beide veröffentlicht und wir reden, ich muss mal bei vielen Geschichten bei ihm einfach die Ohren zuhalten, denn was er erlebt hat, das ist tatsächlich Unglaublich. Aber wenn du ihn nochmal in einem Podcast bekommst, dann sprich ihn doch mal drauf an, Backstage in Leipzig. Da kam sowohl die Verlagsleiterin als auch eine ganz besondere Leserin rein und die und da gibt es eine sehr, sehr, sehr krasse Geschichte, was da vorkam. Ich möchte nicht vorweggreifen, aber Michael, falls du ihn in einen Podcast bekommst, sprich ihn mal auf die Leserin Leipzig Backstage zusammen mit der Verlagschefin an.
Das werde ich machen, eine sehr gute Idee. Ja, so gut, ich werde Michael Zokos ansprechen. Gut, okay. Ja. So, aber wir kommen zurück auf die Einladung, die in den nächsten Tagen überall erhältlich sein wird. Ich habe vorab mit Erlaubnis des Verlages in die sogenannte Druckfahne, nennt man das, reinlesen dürfen. Ich muss ein paar Sätze vorlesen. Da musste mir gerne. Da zittert quasi fast das iPad, das ich in der Hand halte, wo ich drauf lese. Da steht zum Beispiel, sie sagt, dann stach er zu. Einmal, zweimal. Das Eindringen der Klinge hörte sich an, als würde er eine geschälte Orange mit bloßen Händen zerquetschen. Ein bisschen später heißt es dann, weil sie das Blut schmeckte, das ihr über die Brauen von der Stirn in den Mund lief, während sie gurgelnd aufschrie, der alte Mann, der sich das Messer zuerst selbst in beide Augen und schließlich in den Hals gerammt hatte, war längst tot. Mhm. Krass. Sebastian, ganz ehrlich, ich muss an der Stelle die Frage stellen, die dir wahrscheinlich schon seit über 20 Jahren bei jedem Buch immer gestellt wird. Wie kommst du auf diese Idee? Wie geht sowas?
Also das ist natürlich der Klimax dieser Idee. Der Prolog handelt davon, dass ein gut situierter Mann eine jugendliche Obdachlose aufgreift und sie anzieht und man, was kann man sagen, sie anzieht wie seine Tochter. Das kommt erst später raus und es ist so geschrieben, dass man denkt, der Mann würde dieses Mädchen jetzt umbringen, aber er bringt sich selbst um zu verhindern, dass er diesem Mädchen etwas antut. Dass er seine, er möchte das nicht sehen, er möchte das nicht wahrhaben und er macht er ist eine sehr drastische Selbstbestrafung, weil er weiß, er hat schreckliche Gedanken, schreckliche Triebe, aber er ist noch nie straffällig geworden, er ist noch nie übergriffig geworden, aber er merkt, er kann sich nicht mehr kontrollieren und in diesem Moment nimmt er diese drastische Form an und es kommt mir weniger auf die Schilderung dieser Gewalt an. Das sind jetzt die zwei, drei drastischen Sätze, die stehen am Ende eines mittellangen Kapitels, in der es eher eben auf diese Situation ankommt, die später eine ganz große Bedeutung haben wird. Aber wie gesagt, die Gewalt selber hat weniger die Bedeutung, aber die Art und Weise der Ausführung hier soll eben symbolisieren auch den Leidensdruck dieses Mannes, der keinen anderen Ausweg mehr weiß, als sich auch zu bestrafen. Dass er nicht einfach nur das Leben nehmen will, sondern er will sich dafür bestrafen, für seine Gedanken, für seine Ohnmacht.
Wahnsinn. Generell ist es ja bei dir so, Sebastian, dass die Täter bei dir in der Regel in keinster Weise im Mittelpunkt stehen, sondern die Opfer. Du engagierst dich ja auch sehr für Opfer, beispielsweise als Botschafter auch für den Weißen Ring, wo du zahlreiche Benefizlesungen schon durchgeführt hast und viele Aktionen auch durchführst. Also es sind ja die Opfer, die bei dir eigentlich mehr so im Mittelpunkt stehen.
Genau, und hier haben wir Marla Lindberg beispielsweise, das ist die Tochter, die Obdachlose, die ihre Tochter sehr ähnlich aussieht, wurde angezogen wie sie und die Tochter muss nun eben auch durch den Abschiedsbrief ihres Vaters erfahren, welche Gedanken dieser Vater hatte und ganz wichtig ist, jede gute Geschichte ist eine Familiengeschichte und so eine Tat beispielsweise, eine Gewalttat, ein Schicksalsschlag hat ja Auswirkungen auf die gesamte Familie und den Umkreis. Es gibt also viele Opfer. Die Mutter beispielsweise, die ihren Mann verloren hat, die jetzt aber immer in ihrer Tochter den Grund für den Suizid ihres Mannes sieht, der ja sehr schrecklich gewesen ist. Was das, also was eine gewaltsame Handlung für Auswirkungen auf die Opfer hat und nicht nur auf eins, sondern auf mehrere, das ist etwas, was mich auch psychologisch interessiert. Und da lege ich den Fokus drauf und in der Regel und nicht auf eben jetzt diese Sätze, die natürlich sehr plakativ sind, die man, die in einem Thriller natürlich auch ihre Berechtigung
absolut
haben. Aber,
müssen
aber, genau, aber eben die trotzdem nicht der Grund sind, warum man eine solche Geschichte liest. Das muss man, das muss man sagen, sondern genau.
Und eben Michael Tsokos, der die Überraschungsfrage gestellt hat, ist das so jemand, mit dem du dich auch so ein bisschen sperren kannst, wenn zum Beispiel, wenn jetzt nochmal dieses Ausquetschen der Orange kommt oder was es für Geräusche macht, wenn man ein Messer ins Auge sticht? Also da ist doch so ein Rechtsmediziner, der ist doch an sowas ganz nah dran.
Ja, ist er ganz nah dran, aber ich versuche tatsächlich aus der Fantasie heraus zu schöpfen, was dort geht. Und natürlich, ich war ja schon mal Sektionen dabei. Ich weiß, wie es sich beispielsweise anhört, wenn ein Schädel geöffnet wird oder wenn Augen beispielsweise werden entfernt. Das ist eine ganz gängige Untersuchung, die gemacht wird, leider bei Leichen. Um Beispiel, wenn man die Todesursache, kann man feststellen, Ersticken, Erhängen, Einblutungen in der Netzhaut sind beispielsweise ein Merkmal dort. Und dann kann man, wenn man die Augen entfernt, das sehen. Mit anderen Worten, da ist tatsächlich nach jahrzehntelanger Recherche, kann man sagen, mittlerweile schon leider auch ein gewisses Grundwissen vorhanden, was auf realen Fällen basiert. Ganz selten kommt es vor, dass ich sage, ich brauche jetzt mal eine kreative Tötungsmethode. Leider gibt die Realität viel zu starke, also das ist ein Fundus an Recherche, an unvorstellbaren Gewaltakten. Und ich werde nicht müde zu sagen, wir Thriller-Autoren, wir ändern und mildern die Realität ab, damit sie uns in der Fiktion geglaubt wird.
Ein sehr schöner Satz. Die letzte Oktoberwoche wird generell so eine richtige Fitzek-Woche. Ja? Am 25.10. erscheint ein Buch und einen Tag später erscheint bei Prime Video die Serie Die Therapie, die auf deinem Erfolgsthriller beruht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man sich denn sowas noch angucken, wenn man als echter Sebastian Fitzek-Fan vorher das Buch schon gelesen hat? Man weiß doch, um was es geht.
Ja, hier hat man allerdings den Vorteil, dass der Roman vor 17 Jahren erschienen ist. Und mein Debüt hat jetzt also quasi, es hat 17 Jahre gedauert, bis die erste Serie entstanden ist. Mit anderen Worten, ich würde allen raten, lest das Buch nicht nochmal. Man wird überrascht und vor allen Dingen, und die es erst kürzlich gelesen haben, werden trotzdem noch überrascht, weil in einer sechsteiligen Serie, die ist sehr, sehr, sehr nah am Roman. Sie musste allerdings auch Sachen hinzunehmen. Einige Figuren, wie das Dr. Roth, haben eine Hintergrundgeschichte bekommen, die war im Roman nur angedeutet und die ist elaboriert worden und zwar wirklich sehr, sehr schön. Das heißt, mit anderen Worten, man kriegt die Therapie plus ganz andere Blickwinkel von verschiedenen Figuren dieses Romans. Und das ist dann auch für Leute, die das Buch schon kennen, nochmal ein Erlebnis.
Wow, super spannend. Und für die es eben noch nicht gelesen haben, da gehöre ich dazu.
Noch nicht lesen, erst die Serie sehen.
Gucken, ab dem 26. bei Prime Video. Lieber Sebastian.
Das würde ich empfehlen.
Und das Buch Die Einladung, das werden wir auch unter euch Hörerinnen und Hörern ein paar Mal verlosen, wie das genau geht und was ihr dafür tun müsst, dass ihr auch ein signiertes Buch von Sebastian bekommt. Das schreiben wir in unsere Shownotes zu dieser Folge. Da schreiben wir im Übrigen auch nochmal den Hinweis zum Weißen Ring rein. Wenn jemand was Gutes tun möchte für den Opferschutz, kann er sich da beteiligen. Geben wir also auch in den Shownotes an. Lieber Sebastian, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja.
Mir auch, danke.
Und ihr liebe Podcast-Fans, wenn ihr ab und zu mal auch gerne euch ein bisschen über das Thema Urlaub inspirieren wollt, denn wir haben auch ein bisschen über Urlaub gesprochen, wie Sebastian seine Bücher am Strand liest zum Beispiel, nämlich ohne Schutzumschlag, den lässt er zu Hause, damit das Buch nach dem Lesen immer noch wie neu aussieht, dann hört doch gerne mal rein in unsere Show Hallo Urlaub, da spreche ich regelmäßig mit Urlaubsexperten und wir plaudern so ein bisschen. Ja, und wenn euch unser Gespräch heute mit Sebastian gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like hier, teilt das und Sebastian, vielen Dank. Mir hat es echt Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich wünsche dir einen knaller Erfolg in der letzten Oktober-Fitzek-Woche.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
Hold up.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.